Ja, ich darf euch erstmal liebe Grüße ausrichten von Menschen, die ihr nicht kennt. Aber so ist das, wenn man Grüße aus irgendeiner Gemeinde mitbringt, wo ich dann schon anfange zu überlegen, liegt diese Stadt im Norden, im Süden oder im Westen? Beim Siegerland habe ich eine Chance. Da weiß ich, wo es liegt, meinte ich damit. Aber ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo Günzburg liegt. Also ich wüsste es nicht, wenn ich nicht in die Richtung hätte fliegen müssen. Schwabenländle. Und ich war letzte Woche am Wochenende dort und deswegen nicht hier bei euch. Ich bin dort eingeladen worden, ein Wochenende für junge Eheleute zu machen. 12 junge Ehepaare, alle aus dem russlanddeutschen Gemeindekontext kommend, also die Eltern russlanddeutsch und sie selbst natürlich in Deutschland geboren mittlerweile und wollten sich mal einige Hinweise zum Thema Eheleben geben lassen. Keine Ahnung, wie sie auf mich gekommen sind, aber ich habe es gemacht. Und von denen erstmal herzliche Grüße an euch. Christen feiern mehr oder weniger besinnliche Weihnachten. Wir feiern ein Baby in einer Krippe und sehen in diesem scheinbar hilflosen Wesen den Retter der Welt. So könnte man vielleicht Weihnachten ganz, ganz kurz zusammenfassen, oder? Nicht-Christen machen vielleicht äußerlich irgendwie mit, oder, und es hat eine charmante Konsequenz, oder sie lehnen diesen ganzen Zirkus für sich ab. Sie sagen, damit können wir nichts anfangen, das verstehen wir nicht, wie ihr ein Baby anbeten könnt und sagen könnt, das ist der Heiland der Welt. Das verstehen wir nicht, diesen Zirkus lehnen wir ab, wir machen nicht mit. Sie können bestenfalls diesem Christuskind in der Krippe die Hauptrolle im beliebtesten Märchen der Welt zuweisen. Gott hat uns hingegen einen Glauben geschenkt, der uns ermöglicht, deutlich mehr als ein kleines Baby zu sehen. Ja, wir sehen einen Windeln liegendes, mitunter schreiendes, kleines Wesen und verstehen in ihm den Schöpfer dieser Welt, der alles gemacht hat. Wir sehen Schwachheit und verstehen durch den Glauben Stärke. Wir sehen Armut und verstehen durch den Glauben Reichtum. Wir sehen Hilflosigkeit und verstehen durch den Glauben unendliche Weisheit. Wir sehen irdische Abhängigkeit und verstehen durch den Glauben uneingeschränkte Macht. Und ich möchte mit der Predigt von heute Vormittag uns vor Augen halten, dass das, was wir glauben, eine Zumutung für die Menschen ist. Dass wir im Grunde genommen an etwas glauben, was man zunächst als Widerspruch bezeichnen muss. Zwei Ziele verfolge ich mit dem, was ich heute euch mitteilen möchte. Erstens, ich möchte, dass wir merken, dass unser Glaube widersprüchlich ist, zunächst widersprüchlich, und dass wir aus diesem Gedankengang heraus dem Herrn weiter oder viel mehr dankbar sind, vielleicht sogar erstmals dankbar sind, dass wir überhaupt glauben. Dass wir merken, wenn wir so menschlich analytisch an bestimmte Themen der Bibel herangehen, dass wir merken, wow, wie kann man an sowas glauben? Und wir feststellen, wir glauben dran. Und dass wir dem Herrn dankbar sind, dass wir glauben, dass er uns Glauben geschenkt hat, dass wir vom Evangelium überführt sind. Und das Zweite ist, dass indem wir über diese scheinbaren Widersprüche, ich glaube ja nicht an Widersprüche in der Bibel, ja, aber ich gucke jetzt aus menschlicher Perspektive drauf, dass wir an diese scheinbaren Widersprüche, dass wir uns durchaus trauen, darüber auch nachzudenken und dann vielleicht gewappnet sind, um unseren Menschen um uns herum Antwort zu geben, wenn sie uns fragen oder anklagen. Schon für die alttestamentlichen Propheten war das, was sie verkünden mussten, eine Zumutung. Wirklich, es war eine Zumutung. Sie konnten ihre eigenen Prophezeiungen oft nicht verstehen. Das muss hart gewesen sein. Einerseits den Geist Gottes empfangen zu haben, vielleicht sogar eine persönliche Begegnung mit Gott, dass er zu sehen war, dass sie ihn gehört haben, Gott sie in den Dienst eingesetzt haben. Also sie waren voller Mission im wahrsten und tiefsten Sinne des Wortes. Und dann hören sie sich an, was sie selbst sagen und sagen, ich habe keine Ahnung von dem, was ich da gerade erzähle. Sie verkünden, was der Herr ihnen auferlegt und verstehen es nicht. Da ist der eine Prophet vom Heiligen Geist erfüllt und kündigt den Messias als Eroberer an, der die Welt regieren wird, der die Welt befreien wird, der Retter der Menschheit ist. Und der gleiche Prophet muss einen Messias ankündigen, der ein Mann der Schmerzen sein wird, einsam und abgewiesen von den Menschen. Propheten haben keinen Feierabend, aber ich stelle mir den Propheten mit seinem Feierabendbier vor, wie er sagt, okay, wie kriege ich die beiden Prophezeiungen zusammen? Der Messias wird als ein König von Himmel und Erde angekündigt. Und dann heißt es über ihn, dass er keine Schönheit haben wird und ein Diener sein wird, der blutig leiden muss. Der Messias wird als mit Flammen des Feuers kommend beschrieben und an einer anderen Stelle als derjenige, der Frieden verkündigt. Wie passt das? Was zunächst wie ein Widerspruch aussieht, lässt sich natürlich auflösen. Die Bibel sagt nämlich nicht, dass der Messias nur einmal auf diese Welt kommt, sondern er wird zweimal kommen oder insgesamt wird er zweimal kommen. Aber diese Information verbirgt die Bibel. Sie stellt sie nicht offenkundig in den Vordergrund, macht nicht eine Aufzählungsliste mit Word, erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sondern sie gibt uns Informationen und dass in einem Satz mehrere Informationen stehen, die sich auch mal auf das eine kommen und mal auf das andere kommen beziehen. Das ist eine Hürde, die wir im Glauben nehmen können, aber die etwas verborgen in den Texten ist. Lasst mich vielleicht eine Illustration bringen. Sie ist nicht perfekt, aber vielleicht hilft sie euch. Ich könnte zum Beispiel etwas über meine Zukunft verraten. Ich bin kein Prophet, sondern ich rede von dem, was ich plane. Früher musste man als Christ an der Stelle sagen, Deo volente, so der Herr will, habe ich im nächsten Jahr was vor. Und zwar, jetzt muss ich genau hingucken, nächstes Jahr werde ich nach Mallorca reisen und ich werde mit Lissy meine Silberhochzeit haben. Das ist ein Satz über meine Zukunft. In diesem einen Satz stecken zwei Aussagen drin. Und beide sind wahr. Der Clou ist, dass ich nicht ausdrücklich gesagt habe, dass beide Sachen gleichzeitig stattfinden. Ich habe auch nicht gesagt, dass sie mit den gleichen Personen stattfinden. Ich habe gesagt, ich werde nächstes Jahr nach Mallorca reisen und ich werde mit Lissy meine Silberhochzeit haben. Tatsächlich ist es so, dass ich nach Mallorca zu Ostern reisen werde und zwar mit meiner Tochter Diana. Eine kleine Tradition in meiner lieben Familie, dass ein Kind, wenn es dann Teenie geworden ist, ein paar Tage mit Papa wegfliegt, irgendwohin. Die Silberhochzeit hingegen ist im September. Und da habe ich auch Vorstellungen, was Fliegen anbetrifft. Aber das ist noch nicht zu Ende erörtert. Habe ich das freundlich formuliert? Okay, gut. Also ich würde gerne mit Lissy nach England fliegen, aber das Problem ist das Fliegen.
Gedanken machen über die Folgen deiner Aussage.
Nochmal, beide Aussagen in dem Satz stimmen. Beide sagen etwas über etwas in meiner Zukunft aus. Nirgends hatte ich aber gesagt in diesem Satz, dass diese Aussagen oder diese Ereignisse gleichzeitig stattfinden und dass immer die gleichen Personen sind. Es hat zwar immer was mit mir zu tun, ich fliege nach Mallorca, ich habe Silberhochzeit, aber ich habe nicht gesagt, dass die beteiligten Personen die gleichen sind. Vielleicht hilft euch das, über Prophezeiung oder über den Messias nochmal nachzudenken, wenn auch dort gleichzeitig etwas in einem Satz steht, was aber nicht gleichzeitig stattfinden muss unbedingt. Wir kommen gleich nochmal drauf zurück. Beim Messias gibt es Beschreibungen, oder in den Prophezeiungen über den Messias finden wir Beschreibungen, die sich dann in der Weihnachtsgeschichte tatsächlich erfüllt haben. Das, was wir jetzt feiern. Der Messias wird als Baby geboren und er wird ein junger Mann werden. Und er tritt in dieser Phase seines Lebens nicht als Feldherr auf, nicht als Gewinner oder als der Starke. Um eine Sehnsucht des damals mehrfach besetzten Israels aufzugreifen, dieser Weihnachtsgeschichte Jesus befreit das Volk nicht aus der Besatzung der römischen Soldaten. Allerdings, dieser Jesus beweist schon seine Stärke. Also ich will ihn jetzt nicht als den total Schwachen darstellen. Er heilt unheilbare Kranke, er sagt Dinge, die zuvor kein Mensch gesagt hat. Seine Lehre erstaunt alle Menschen. Nein, schwach ist er nicht aufgetreten. Und selbst sein Tod am Kreuz muss nicht wirklich als Schwachheit verstanden sein. Wenn wir uns ein paar Kinoproduktionen angucken, wo der Held heldenhaft am Ende für die seinen Leute stirbt, merken wir, dass wir auch in unserem menschlichen Empfinden durchaus einem Tod auch etwas Heldenhaftes zuordnen können. Aber es wird einen zweiten Termin geben, an dem dieser Jesus wieder auf die Erde kommen wird. Diesen Termin kennen wir nicht genau, aber dann werden sich die restlichen Vorhersagen erfüllen. Unter anderem wird er mit der starken Hand des Richters für die einen kommen und mit der rettenden Hand des Erlösers für die anderen. Lasst uns darauf gleich nochmal zurückkommen. Manche haben also ein Problem, an diesen auferstandenen Jesus zu glauben oder an diesen verheißenen Messias zu glauben. Und ich möchte diesen Leuten sagen, ihr habt ein legitimes Problem. Ihr habt ein legitimes Problem. Es ist bis zu einem bestimmten Punkt okay, dass ihr an dieser Stelle euch stoßt. Johannes der Täufer hatte dasselbe Problem. Ist euch das bewusst? Johannes der Täufer wird beauftragt, den Weg für den Herrn zu bereiten. Auch diese Geschichte unterstelle ich mal, dass wir sie kennen. Dass es rund um seine Zeugung auch nicht ganz so normal zuging, sondern auch etwas wunderbar, unterstützt das nochmal, dass mit diesem Mann Johannes dem Täufer was ganz Besonderes anfängt. Dieser Johannes läuft durchs Land, verkündet den Messias als den richtenden und den vernichtenden Messias. Das war keine angenehme Botschaft, die er den Zuhörern verkünden musste. Das war nicht die in Watte verpackte Verkündigung, die heute oft gewünscht wird. Johannes tat seinen Dienst und Jesus hat ihn später als den größten Prophet von allen bezeichnet. Und dann kam dieser angekündigte Jesus. Und was tat dieser Jesus? Er hat ausschließlich Werke der Gnade vollbracht, fast ausschließlich. Er hat Kranke gesund gemacht. Blinden hat er ihr Augenlicht wiedergegeben. Taube Leute haben ihr Gehör wiederbekommen. Und Tote sind wieder auferweckt worden. Die Bibel berichtet dann weiter, wie dieser Johannes, der diese schwere Botschaft verkündet hatte, dann irgendwann im Gefängnis landet. Wegen der Botschaft. Er sitzt im Gefängnis. Und seine Jünger tragen ihm Geschichten über Jesus zu. Johannes der Täufer hört über Jesus. Und er merkt, die Dinge laufen überhaupt nicht so, wie ich sie angekündigt habe. Ich sitze im Gefängnis. Und da ist jetzt jemand, ja, der könnte eigentlich der Messias sein, aber... Und dann stößt er an diesen Widerspruch. Und was macht er? Er denkt nach. Kein Gericht zu sehen, kein Königreich. Stattdessen sitzt der größte Prophet im Gefängnis. Warum? Wegen der Dinge, die er angekündigt hat. Aber er macht was Schlaues. Er nimmt seine Jünger und sendet sie zu diesem Jesus. Und die sollen ihm eine Frage stellen. Die Frage kennt ihr. Bist du der Kommende oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes war an diesem Widerspruch seiner eigenen Prophezeiung gefangen. Er war verwirrt. Sein Glaube wurde ja ein Stück weit kleiner. Er hat versagt darin, den Widerspruch aufzulösen, der sich ihm darstellte. Und jetzt fragt er sich, gibt es zwei Messias? Wo ich erstmal für uns festhalten möchte, es ist doch schön zu wissen, dass ein Experte zum Thema Messias verzweifelt. Das kann uns doch alle entspannen, dass wenn wir nicht alle Bibelstellen gleich perfekt interpretieren können, die wir vermutlich keine messianischen Experten sind, da gab es einen Experten, vom Heiligen Geist inspiriert, eigentlich nur zu dieser Mission auf die Welt gekommen und selbst der hat ein kleines Ladehemmungsproblem. Na gut. Das Glaubensleben ist offensichtlich nicht so einfach, dass sich immer alles mit 1 plus 1 ist 2 beantworten lässt. Offensichtlich können auch Experten an gewisse Schwellen kommen, wo sie sagen, auf Berlinerisch, das kapiere ich nicht. Auf Hochdeutsch, das verstehe ich nicht. Auf Siegerländisch müsst ihr das übersetzen, das kriege ich nicht hin. Das Glaubensleben ist nicht immer geradlinig und in jeder Sekunde logisch nachvollziehbar. Schnappt den intelligenten Mann wie Christian, der wird dir das genau auseinanderklamüsern. Das Leben ist tatsächlich mit Gott eine Herausforderung. Und wie antwortet nun Jesus auf seinen Gesandten? Jesus ist ja nicht irgendjemand, der sagt, Johannes der Täufer, wer war das denn? Jesus hat Johannes den Täufer selbst geschickt. Das ist sein Vorbote, von ihm beauftragt. Und wie antwortet jetzt Jesus auf dieses Verwirrtsein und auf das ernsthafte Suchen nach einer Lösung? In Matthäus 11 heißt es dann, ich lese mal ab Vers 2, dann kommt nochmal die Frage. Matthäus 11, Vers 2. Als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen, bist du der Kommende? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Und jetzt hört euch die Antwort von Jesus an. Und denkt drüber nach, bitte. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr hört und seht. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt. Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Was für eine Antwort. Schreibt euren Ältesten meinen Brief und kriegt so eine Antwort. Ihr haut garantiert raus, na, Dankeschön. Das hat uns ja jetzt echt weitergebracht. Oder? Ich finde es faszinierend zu beobachten, wie Jesus mit seinen Leuten umgeht. Ich finde das nicht eine klipp und klare Antwort. Er lässt den Johannes in dem Spannungsfeld und die Jünger, die ja noch weniger durchblicken, genauso. Er mutet es Johannes und den Jüngern zu sagen, okay, wunderbar, jetzt hast du zusammengefasst, was wir schon wussten. Dass die Lahmen gehen können, die Blinden sehen können, die Tauben hören können, Tote auferwecken. Das wussten wir ja schon. Es hieß ja, dass er die Werke des Christus hörte. Warum gibt Jesus nicht eine spezifischere, eine genauere Antwort? So Petrus seelsorgerlich verpackte Antwort. Ich wertschätze dich, ich freue mich, dass du diese Fragen hast. Und schau mal hier, diese Übersetzung des Alten Testamentes ist ein bisschen unscharf, deswegen muss man das so verstehen. Nein. Jesus zitiert alttestamentliche Aussagen, Jesaja 35, Jesaja 61. Und Jesus sagt zu den Jüngern des Johannes, eigentlich geht hin zu ihm und erinnert ihn an andere Prophezeiungen, die ich zuerst erfüllen muss. Und das ist die Botschaft an seinen Knecht. Du hast noch nicht alles gesehen. Vertraue mir weiterhin. Höre nicht auf zu glauben. Das ist doch das Problem, das alle Propheten hatten. Sie haben die Auflösung und die Erfüllung ihrer Prophezeiung nicht gesehen. Und sie selbst konnten sie auch nicht verstehen. Petrus hat dieses Dilemma der Prophezeiung mal beschrieben. Mit folgenden Worten. Wenn ihr wollt, könnt ihr das nachlesen. 1. Petrus 1, 10. Im Hinblick auf diese Rettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Und man sagt, Paulus wäre kompliziert. Also hier ist Petrus auch mal etwas kompliziert. Aber wir merken, dass die Propheten geforscht haben und dass es ein Vorher und ein Nachher gibt. 1. Petrus 1, Vers 10 und 11. Wo haben denn die Propheten gesucht und geforscht, wie Petrus formuliert? In ihren eigenen Schriften. Aber der Widerspruch war so groß, dass sie die Leiden Christi nicht vereinbaren konnten mit der Herrlichkeit, die darauf folgen sollte. Sie konnten das nicht zusammenpuzzeln, weil sie es auf einmal sahen und nicht in zwei Teilen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier offene Türen einrenne, aber ich würde gerne für diejenigen, für die das ganze Konzept dieser Prophezeiungen relativ neu ist, würde ich euch gerne eine Grafik aus dem 19. Jahrhundert geben. Ich habe die jetzt hier, glaube ich, 30 oder 40 Mal ausgedruckt. Ich gebe den Stapel rum, schaut so, dass jede Ecke ein Zettelchen hat. Ja, und vielleicht Ehepaare ein gemeinsames Zettelchen haben. Zu der Grafik erstmal nur, die ist auf Englisch. Das ist nicht schlimm, es geht mir ums Bild. Ich hatte bloß keine Lust, einen Beamer jetzt anzubauen, um euch ein Bild zu zeigen, deswegen habe ich es ausgedruckt. Mir geht es auch nicht unbedingt um die Details in der Grafik. Da können wir dann nachher gerne mit noch ein paar Fachdiskussionen führen, wenn nötig. Mir geht es um einen Aspekt aus der Grafik und den erkläre ich dann, wenn jeder einen Zettel in seiner Nähe hat. Wenn ich solche Zeichnungen sehe, dann bin ich immer traurig, dass ich die Gabe des Zeichnens nicht habe. Weil ich liebe eigentlich Visualisierung. Bei mir müssen irgendwelche Flipcharts immer leiden. Das hat ein Baptistenprediger gezeichnet. Hat 1850, ist er geboren, hat bis ins 20. Jahrhundert hineingelebt. Ist richtig hübsch, finde ich. Und für mich ist der Vorteil dadurch, dass es so alt ist, dass es copyrightfrei. Ich kann es also vervielfältigen, so viel ich will. So, also wir haben ein paar über hier hinten am Ende. Braucht noch jemand eins? Falls jemand will, ich lege die dann nach hier vorne hin. Rückseite kann man wunderbar als Schmierpapier verwenden. Also mir geht es jetzt momentan nicht um die Details, mir geht es nicht ums Englische, sondern mir geht es um eine Visualisierung. Wenn ihr mit kurz nach vorne gucken wollt, hier auf der linken Seite ist der Prophet, der alttestamentliche Prophet. Und die Linie von seinen Augen ausgehend soll seine Sicht auf die Zukunft darstellen. Er guckt in die Richtung dieser Linie. Und es gibt vorne einen Berg, auf dem etwas abgebildet ist. Ihr seht die drei Kreuze. Das sieht er. Dann geht der Berg nach unten, wie das bei Bergen so üblich ist, dass hinter dem Berg irgendwie auch ein Tal ist. Und dann geht es irgendwann wieder nach oben und dahinter ist ein bisschen höherer Berg. Und auch da drauf sind Dinge zu sehen. Die kann er sehen, weil der hintere Berg größer ist als der vordere Berg. Was er aber nicht sehen kann, ist das, was wir alle sehen können. Wir sind hier die Erleuchteten. Der Mann guckt nämlich so. Also, wenn ich jetzt mal Rüdiger als Hauptperson im Raum nehme, ja, der sieht so. Wir können im 90-Grad-Winkel drauf gucken. Und deswegen sehen wir erstens, dass es zwei Berge sind. Und zweitens sehen wir, dass zwischen Berg 1 und Berg 2 ein langes Tal ist. Und damit ist Zeit visualisiert. Dass zwischen dem ersten Kommen und dem ersten Ereignissen um unseren leidenden Messias herum etliche Zeit vergeht, bevor dann das andere, was der Prophet sehen kann, passiert. Diese Zeitspanne hier zwischendrin, die konnte er nicht sehen, weil er halt nur die Berge gesehen hat. Und ich finde diese Visualisierung einfach perfekt. Wie gesagt, ob das tausendjährige Reich an der Stelle ist, ob es an einer anderen Stelle ist, darüber kann man lange diskutieren. Mir ging es erstmal um die Visualisierung. Der Prophet guckt in die Zukunft, aber er sieht die Details zwischen den Ereignissen nicht. Viel besser als mein Beispiel, dass ich nächstes Jahr nach Mallorca fliege und Silberhochzeit feiere. Das nur zum Verständnis, wie man an die Prophezeiung rangehen kann. Ich möchte die Problematik dieser etwas komplizierteren Prophezeiungen verlassen und möchte zu einem anderen intellektuellen Problem zu sprechen kommen. Ich könnte dir mein Wasser anbieten. Okay. Auch ein anderes Problem stellt sich unseren mit Weihnachts feiernden Mitmenschen und mitunter uns auch selbst. Viele stoßen sich zum Beispiel an der biblischen Wahrheit, dass Jesus Christus oder dass Gott Mensch geworden ist. Wie kann ein Gott, wenn man an die Existenz eines Gottes überhaupt glaubt, wie kann ein Gott Mensch werden? Das ist doch bescheuert. Menschlich gesprochen. Das wäre doch so, als wenn Henry Ford sich in einen Motorblock verwandeln würde. Der hat den Motor erfunden, für die, die das nicht wissen. Ja? Wie kann Henry Ford sein Motorblock werden? So klingt für viele, wenn wir sagen, der Schöpfer dieser Welt ist Mensch geworden. Wir haben uns als Christen daran gewöhnt, gerade wenn wir als Kinder schon in der Gemeinde aufgewachsen sind. Wir gewöhnen uns daran, Gott wurde Mensch, na klar. Aber ich finde das erstmal ziemlich faszinierend. Und Gott weiß, dass das für uns Menschen eine intellektuelle Herausforderung ist. Und deswegen hat er sich was Besonderes einfallen lassen. Er hat gesagt, okay, ich werde euch etwas geben, damit ihr damit noch mehr zu knabbern habt. Nämlich, ich habe meinem Propheten Jesaja folgende Worte in den Mund gelegt. Er hat verkündet, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Jesaja hat gesagt, liebe Menschen, ihr werdet ein Zeichen bekommen. Was meint er mit einem Zeichen? Naja, ein Zeichen, das ist so eine Art Beweis. Ein Beweis, dass etwas, was normalerweise nicht passiert, halt doch passiert. Also ein Zeichen muss doch was Besonderes sein. Wie wäre es damit, wenn Jesaja gesagt hätte, ich werde euch ein Zeichen geben, morgen wird es regnen. Dann würde ihr sagen, morgen wird es regnen. Und gestern hat es geregnet, vielleicht regnet es heute. Vielleicht ist Gott ein toller Meteorologe, aber ein Zeichen ist das doch nicht für mich, wenn es regnet. Nee, das Zeichen muss etwas Außergewöhnliches sein. Und deswegen hat er gesagt, und ihr wisst das alle, weißt du es? Was war denn das Zeichen? Einer von euch beiden Männer, ihr könnt auch im Chor singen, wenn ihr wollt.
Ja, also was auch passiert hat, das blinde gehen werden.
Nee, weißt du, was Jesaja gesagt hat? Der Herr wird euch ein Zeichen geben, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Und liebe Freunde, ihr müsst nicht viel von den Dingen dieser Welt wissen, um zu erkennen, dass das übernatürlich ist. Eine Jungfrau wird ein Baby bekommen. Liberale Bibelübersetzungen und Theologien behaupten, dass das Wort, das hier im Hebräischen für Jungfrau steht, auch mit junge Frau übersetzt werden könnte. Dann wäre das Zeichen, siehe, eine junge Frau wird schwanger werden. Der Wortlaut von jedem Kind anders zu verstehen, sagt doch, der Herr wird euch ein Zeichen geben. Wenn da stünde, siehe eine Frau, ob jung oder alt, wird schwanger werden, würde doch jeder antworten, was denn das für ein Zeichen? Das passiert täglich, stündlich, ich weiß es nicht genau, minütlich vielleicht sogar, so global betrachtet. Es stimmt schon, das Wort Alma im Hebräischen, das kann auch mit junge Frau übersetzt werden. Bloß an keiner Stelle des Alten Testamentes sagen uns Gelehrte, passt das. Wenn das Wort im Hebräischen Alten Testament vorkommt, meint es immer Jungfrau. Die Septuaginta, das ist die griechische Übersetzung des Hebräischen Alten Testamentes, verwendet ein griechisches Wort, was nur Jungfrau bedeutet. Und das Neue Testament halt ebenfalls. Die Sprache ist also immer wieder von einer bestimmten Frau, die eine Jungfrau ist. Karl-Heinz von Heiden übersetzt in seiner neuen evangelistischen Übersetzung zwar frei, aber ziemlich treffsicher und ich finde es gut. Er sagt dann nämlich, dass Maria sagt, oh, wie wird das geschehen, lieber Engel, was du mir da ankündigst? Wie kann das sein? Ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen. Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen kompliziert, deswegen versuche ich nochmal einzufangen. Ich rede gerade darüber, dass wir im Alten Testament ein Zeichen angekündigt bekommen und dass es einige sagen, naja, dass diese Bibelstelle, die kann man anders übersetzen. Siehe, eine Frau wird schwanger werden. Wo ich sage, das ist nichts Aufregendes, das passiert dauernd. Ich ärgere mich zum Beispiel, dass die Neue Genfer Übersetzung an der Stelle Maria nicht übersetzt wie von Heiden, ich habe ja noch nie mit einem Mann geschlafen, sondern sie sagt, die Neue Genfer, ich bin doch gar nicht verheiratet. Ist denn das heutzutage noch ein Zeichen, dass eine nicht verheiratete Frau schwanger wird? Das ist die Regel, dass man erst Kind kriegt, dann irgendwann, wenn überhaupt, noch heiratet. Nicht im christlichen Kontext, aber halt in der Welt. Und ich mag Elberfelder, ich bin mit der aufgewachsen und ich werde immer ein Elberfelderianer bleiben. Aber wie wird es zugehen, da ich von keinem Manne weiß? Das hilft dem modernen Leser auch nicht, da ich von keinem Mann weiß. Sie war immerhin mit Josef verlobt, also sie wusste schon, dass es Männer gibt. Ja, also von daher bin ich an der Stelle Karl-Heinz dankbar, dass er das an der Stelle wirklich treffsicher besetzt hat. Ich habe noch nie mit einem Mann geschlafen, Punkt, alles ist klar. Und damit wird auch klar, was damals im Alten Testament angekündigt wird. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden. Ja, wie geht denn das? Ich habe da noch nie mit einem Mann geschlafen. Das Ganze ist ein Zeichen. Wenn wir uns daran stoßen, dass Gott Mensch wurde, dann ist das, was Maria dort als Botschaft bekommt, und ich werde meinen Predigtabschluss nochmal auf Maria, mich auf sie beziehen, aber das ist schon ein tolles Zeichen für uns. Wir verstehen das nicht wirklich, wie ein unendliches Wesen sich in einen endlichen sterblichen Körper begeben kann. Aber Gott sagt, ich gebe euch ein ganz besonderes Zeichen, dass das passiert. Nämlich indem eine Frau, die noch nicht mit einem Mann geschlafen hat oder sonst irgendwas Sexuelles zu tun hatte, wo man hätte schwanger werden können, dass diese Frau dann doch schwanger wird. Und da sagen wir, okay, so 100% kapiere ich das immer noch nicht, wie ein unendliches Wesen Mensch werden kann. Aber ich danke dir, Herr, dafür, dass du diese Rahmenerscheinung geschaffen hast. Kein Mensch von uns wäre auf die Idee gekommen, Gott zu sagen, sag mal, warum hast du denn damals eine normale Frau schwanger werden lassen? Hätte doch sein können, ja? Johannes der Täufer war auch ein außergewöhnlicher Mann, aber bei dem ist die Empfängnis ganz normal vonstatten gegangen, so wie bei allen von uns. Aber bei diesem Jesus hat Gott, und das hat noch mehr Komponenten, das weiß ich, aber bei diesem Jesus hat Gott es anders gemacht. Da war kein Mann im Spiel, da war nur die Maria. Wir dürfen uns also trösten, dass Gott durch wichtige Begleitumstände uns beweist, dass Gott wirklich Mensch geworden ist. Einen dritten, sehr knappen Punkt möchte ich noch bringen. Einen dritten scheinbaren Widerspruch. Auch die Pharisäer wollten das nicht anerkennen, dass dieser Jesus, der da rumläuft und das ganze Volk durcheinander bringt, dass er Gott ist. Und immer wieder haben sie ihm Fragen gestellt und haben ihn versucht, Fallen zu stellen, dass er irgendwie auf irgendein Wortgefecht reinfällt und sie dann irgendwann ein Argument haben, um ihn mindestens einen Kopf kürzer zu machen. Und einmal dreht Jesus den Spieß um. In Matthäus 22 lesen wir davon, als aber die Pharisäer versammelt waren, Gemeindekirchenrat oder so, keine Ahnung, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr eigentlich von dem Christus oder dem Messias? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm, Davids. Matthäus 22, 41 und 42. Die Antwort der Pharisäer war richtig. Der Lehrer hätte ihnen eine Eins geben müssen. Sie kannten ein Bibelwort und haben das angewandt. Ihr Problem ist, dass der Lehrer Jesus die Bibel besser kannte als sie. Er zitiert daraufhin einen Psalm und macht ihnen klar, dass sie vielleicht die Bibel kannten, aber sie keineswegs verstanden hatten. Matthäus 22, Verse 43 bis 45 lese ich. Da sagte Jesus, wie kommt es denn dann, dass David, geleitet vom Heiligen Geist, ihn Herr nennt? David sagt doch, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unter deine Füße gelegt habe. Und dann resümiert Jesus, wenn der Messias also von David Herr genannt wird, wie kann er dann Davids Sohn sein? Das ist ein Zitat aus Psalm 110, Vers 10. Wie kann der Messias der Sohn Davids sein und der Gott Davids? Ist das ein Widerspruch? Es ist ein Widerspruch. Wisst ihr, wie die Reaktion dieser wortgewandten und schriftgelehrten Pharisäer war? Keiner konnte ihm daraufhin eine Antwort geben. Und von diesem Tag an wagte niemand mehr, ihm eine Frage zu stellen. Treffer versenkt. Aber wir merken, naja, ist ja schön, dass Jesus die Antwort gegeben hätte, aber wir wären darauf nicht gekommen. Also bis auf Wolfgang. Aber alle anderen wären nicht drauf gekommen. Wir merken, oh, es ist nicht so einfach, oder? Es ist nicht so einfach. Aber die Stelle sagt uns, dass Jesus menschlich Davids Nachfahre ist, also in der biologischen Genkette da irgendwo mit drin steckt. Wir haben gerade gemerkt, aber irgendwie doch nicht so richtig, weil der Heilige Geist mit an Bord war. Aber geistlich Jesus der Sohn Gottes ist. Und es ist absolut blasphemisch zu behaupten, Jesus wäre weniger als 100% Mensch und 100% Gott. Kriege ich das in meinem Kopf zusammen? Nein. Professor Bernd Schirmacher, Vater von Thomas Schirmacher, hat einmal gesagt, für mich als Physiker ist es kein Problem. 100% plus 100% ist 100%. Ich habe das gehört, ich fand das rhetorisch toll, merke aber, ich kriege es mit meinem kleinen Hirn immer noch nicht hin. Ja klar, 100%, mehr als 100% gibt es ja eigentlich nicht. Ja. Der einmal ist voll oder er ist voll. Aber ich komme mit meinem Verstand an Grenzen, aber ich habe das klare Zeugnis der Schrift. Und ich lasse einfach alles stehen, wie es da steht. Der Abschluss ist etwas länger, als ein Abschluss sein sollte. Vielleicht gehe ich mal in eine Bibelschule, wo man das lernt, wie man richtig predigt. Ich habe einen längeren Abschluss und vielleicht könnt ihr jetzt nochmal für 6,5 Minuten Kraft sammeln. Gott gibt uns also einerseits Prophezeiungen, damit wir in unserem Glauben gestärkt sein können. Und diejenigen, die aufrichtig nach Gottes Willen suchen, die aufrichtig nach Gott fragen, die werden in diesen Prophezeiungen und auch in ihren Erfüllungen wirklich Glauben finden. Oder zum Glauben finden. Und doch ist es immer wieder ein Geschenk, dass wir glauben können. Wenn Gottes Geist uns nicht die Geheimnisse seines Wortes aufschließt, wir werden sie nicht verstehen. Geht an die Universitäten, wo es Professoren der Theologie gibt. Und sie wissen nicht, was die Schrift sagt. Da können unsere Kinder aus dem Kindergottesdienst ihnen die schönsten Wahrheiten erklären und die Professoren sagen, das habe ich in der Schrift noch nie verstanden. Dass wir glauben, dass wir die Schrift verstehen, ist ein Geschenk, wofür wir Gott dankbar sein können. Und deswegen ist es nicht falsch, auch wenn wir vielleicht zu einer Routine verführt sind an der Stelle. Es ist nicht falsch, vor der Bibellese in der Gemeinde oder zu Hause zu beten. Ja, dass wir das auch wirklich vom tiefsten Herzen überzeugt sind. Herr, hilf uns, wenn wir im Hauskreis, wenn wir in der Predigt, wenn wir in der stillen Zeit dein Wort lesen, hilf uns, das zu dekodieren. Der Heilige Geist hat es kodiert und wir brauchen den Heiligen Geist, um es zu dekodieren. Ansonsten sind es für uns Buchstaben. Und da helfen auch die ganzen Methoden, die wir in der Bibelschule unterrichten, wie man Texte exegetisch behandelt. Und da hilft auch die ganze Hermeneutik nicht. Und was auch immer diese Fremdwörter alles bedeuten, das hilft nicht, wenn Gottes Geist uns nicht unterstützt. Aber andererseits muss ich sagen, dass vieles, was in der Schrift steht, für uns eine Zumutung darstellt. Wir sprachen zum Beispiel ganz kurz von der leiblichen Mutter Jesu, von Maria. Mich fasziniert, dass dieser jungen Frau, eine Schwangerschaft angekündigt wird. Sie war verliebt, sie verlobt, nicht verheiratet. Und der ganze Bibeltext macht uns klar, sie hatte moralisch im ganzen Thema Sexualität eine ganz heilige Position. Sie hat mit Josef nichts oder mit irgendeinem anderen Mann nichts gemacht, was zu einer Schwangerschaft hätte führen können. Die Bibel führt das nicht aus. Aber ich finde, wenn wir mal eine Minute weiterdenken, was Maria dort zugemutet wird von Gott, das ist eine Herausforderung. Ab diesem Zeitpunkt, ab dem Moment, wo sich das Bäuchlein bildet, ist sie für ihre Zeitgenossen vermutlich eine Ehebrecherin oder eine Unzüchtige. Und das Baby, was da ranwächst, würde in bestimmten Zeiten als Bastard bezeichnet werden. Wir kennen das Wort heute nicht mehr. Aber ein uneheliches Kind ist ein Bastard. Was für eine Zumutung. Der Engel kommt und kündigt ihr diese Schwangerschaft an und wir haben das immer so romantisch vor Augen. Wie schön. Für die Frau ist das eine Katastrophe erstmal. Ich bin schwanger. Okay, mein Leben hat ein Ende. Jetzt mal sehr irdisch gesprochen. Aber das, was der Engel sagte, gab ihr auch Zuversicht. Er sagte, dass das, was in ihr aufwuchs, der Wille Gottes war. Was der Engel nicht sagt, zumindest nach dem biblischen Bericht, ist, ach übrigens, ich werde gleich nochmal bei Josef erscheinen und ich werde Josef informieren. Versetzt euch in die Situation von Maria, sie weiß, dass sie schwanger ist. Und jetzt der nächste Gedanke ist, wie erkläre ich Josef? Mir ist ein Engel erschienen, der hat mir gesagt, dass das, was in mir ist, vom Heiligen Geist ist. Aber klar, es ist schön, dass der Engel auch bei Josef erscheint, aber Maria wird das nicht gesagt. Merkt ihr, was für eine Zumutung Gott ihr zumutet? Ein Riesenschmerz und eine Riesenschande steht eigentlich ihr bevor. Wie muss sich Maria gefühlt haben, als sie zu Josef ging? Was sollte sie ihren Nachbarinnen und Freundinnen sagen, wenn das Getuschel anfängt? Die Blicke auf dem Bauch, das kurze Zurufen zu der Nachbarin. Was soll sie dann sagen? Sich auf den Marktplatz stellen? Dieses Leben kommt vom Heiligen Geist. Darauf hoffen, dass sich irgendeiner an eine alttestamentliche Prophezeiung erinnert. Siehe, ich werde euch ein Zeichen geben, die Jungfrau wird schwanger werden. Stellt euch vor, hier in dieser Gemeinde käme eine Jungfrau und würde offensichtliche Schwangerschaftszeichen haben und dann sagen, ja, das kommt von Gott. Welcher Seelsorger würde sagen, stimmt, das steht im Alten Testament so. Also ich glaube, dass das eine richtige Zumutung ist. Aber Maria war eine gläubige Frau und das gibt der Bibeltext auch kurz zum Tragen. Wir sind nicht in der römisch-katholischen Kirche, wo wir jetzt zu dem Punkt drei weitere Predigten fallen lassen würden. Aber ich glaube, einen kleinen Moment können wir uns darüber freuen, dass sie einen starken Glauben hatte. Aber es kann auch sein, dass auch wir hin und wieder von Gott in Situationen gestellt werden, die wir als Zumutung empfinden. Die Propheten haben damals treu ihre Aufgabe ausgeführt, auch wenn ihre Prophezeiungen für sie eine Zumutung waren. Johannes, der letzte alttestamentliche Prophet, er wird im Neuen Testament erwähnt, aber er ist der letzte aus der Serie der alttestamentlichen Propheten. Auch er hat seine Aufgabe bis zum Lebensende treu ausgeführt, auch wenn er vieles nicht verstand. Sicherlich war es eine Zumutung, im Gefängnis zu sitzen, weil er den kommenden Messias angekündigt hat und dieser sich dann als ganz anders herausstellte und auf seine liebgemeinte Rückfrage eine komische Antwort gab. Sie alle waren Menschen. Sie alle überschauten wie wir nicht die Gesamtsituation, aber sie vertrauten ihrem Herrn. Und ich weiß, dass es auch in unserem Leben Zumutungen gibt. Sorgen, Situationen, in denen Gott uns mit unseren Fragen scheinbar im Stich lässt. Scheinbar. Die Frage ist, wie werden wir uns entscheiden, wenn wir in solchen Zumutungen sind? Werden wir wie eine Maria all die Dinge, die wir von Gott gehört haben, in unserem Herzen bewegen und bewahren? Werden wir weiterhin wie die alttestamentlichen Propheten treu die uns aufgetragene Botschaft den Menschen verkünden, selbst wenn wir nicht alles hundertprozentig erklären und deuten können? Oder ziehen wir uns zurück und sagen, ja, ich weiß es nicht genau und bevor ich das nicht 100% verstanden habe, kann ich nicht erklären, kann ich nicht evangelisieren? Wisst ihr, Gott ist treu. Und das ist vermutlich die einzige Konstante in unserem Leben. Es gibt niemanden, der Gott in seiner Treue übertrumpfen könnte. Und Gott ist Liebe. Es gibt niemanden, der Gott in seiner Liebe übertrumpfen kann. Und ich habe nicht den geringsten Zweifel, auch aus den Zeugnissen der Bibel heraus, dass Gott immer treu zu uns stehen wird. Selbst dann, wenn wir Zweifel haben. Wenn wir den Eindruck haben, wir wären die einsamsten Menschen auf dieser Welt. Oder die alleingelassensten Menschen der Welt. Ihr erinnert euch vielleicht an einen Propheten, der sich hinter einem Busch zurückzog und sagte, er wäre der Letzte auf diesem Erdball. Wenn wir uns regelmäßig mit Gottes Wort beschäftigen, sei es, dass wir es lesen, sei es, dass wir Predigten hören, sei es, dass wir uns mit anderen bibeltreuen Menschen darüber unterhalten. Wenn wir das Wort Gottes reichlich in uns wohnen lassen, dann haben wir eine solide Basis für unser Leben. Lasst uns vertrauen auf das geoffenbarte Wort, selbst wenn wir merken, wir kriegen nicht alles puzzelgerecht aneinander geduckt. Vielleicht ist das Puzzle nicht 2, sondern 3, 4 oder 100-dimensional. Lasst uns vertrauen auf das geoffenbarte Wort Gottes. Lasst uns darauf vertrauen, dass Gott uns nicht im Stich lässt. Gottes Wege sind nicht immer einfach. Sie zu verstehen fällt uns schwer. Und ich behaupte, ich glaube, es ist uns schlussendlich sogar unmöglich, Gottes Wege zu verstehen. Lasst uns also nicht ungläubig sein, sondern dem Herrn vertrauen. Er hat uns nicht versprochen, dass wir alles verstehen, dass wir alles erklären, alles einordnen können. Und vielleicht müssen wir Theologen an der Stelle auch ein bisschen Zurückhaltung üben. Wir haben ja mal den Anspruch, alles erklären zu wollen. Er hat einen Plan, in dem wir eine Funktion haben. Und diese Funktion üben wir aus. Gott hat nie gesagt, dass er uns jedes Detail seines Planes verrät. Insgesamt gibt es keinen Grund zu verzweifeln. Sondern wir haben Vorbilder, an denen wir uns orientieren können. Propheten wie Jesaja, Hosea, Micha, Jeremia, Johannes, den Täufer oder auch eine Maria. Ihnen allen und vielen anderen Menschen mutete Gott mitunter vieles zu. Und am Ende geschah sein Wille. Amen. Wenn ihr möchtet, können wir nachher das Lied 221 singen. Aber wenn jetzt jemand erstmal beten möchte, dann beten wir erst und singen danach.